NDR1 Welle Nord. Zur Sache.
Ich möchte aus der Kirche austreten, weil ich zwischen mir und Gott niemanden brauche.
Ja, so oder so ähnlich sagen das viele Menschen im Moment. Und es werden noch mehr, stimmt die vergangene Woche veröffentlichte Prognose der Universität Freiburg. Dann wird die Zahl der Mitglieder in der evangelischen Nordkirche in den kommenden 40 Jahren auf 855.000 schrumpfen. Das sind dann deutlich weniger als die Hälfte von heute. Bei der katholischen Kirche sieht die Welt auch nicht besser aus. Hier gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich die Zahl der Mitglieder ebenfalls halbieren wird. Im Erzbistum Hamburg, zu dem auch Schleswig-Holstein gehört. Ja, das sind bedrohliche Szenarien für die Kirche. Welche Folgen hat das? Welche Möglichkeiten gibt es, wieder mehr Menschen für die Kirchen zu interessieren? Darüber wollen wir heute reden. In zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord mit dem Thema: Kann die Kirche noch im Dorf bleiben? Wie immer können Sie sich gerne melden auf ndr.de/sh im Internet oder per Mail an zursache@wellenord.de oder Sie rufen an kostenlos unter 08000 966666. Ich bin Ulrike Drevenstedt, ich freue mich auf diesen Abend. Moin! NDR1 Welle Nord ist hier am Sonntagabend in zur Sache mit dem Thema: Kann die Kirche noch im Dorf bleiben? Die großen Kirchen, denen kommen immer mehr Mitglieder abhanden. Das ist nicht neu, das ist schon seit langem der Fall. Bisher scheint aber recht wenig zu passieren, um diesen Trend aufzuhalten. Was haben die Kirchen versäumt? Warum wurde nicht gegengesteuert? Vielleicht wurde doch gegengesteuert. Warum hat das nicht gewirkt? Darüber reden wir hier heute. Und dazu begrüße ich hier im Studio Propst Erich Fehling aus Preetz.
Moin.
Moin. Soziologe Dr. Manuel Franzmann vom Pädagogischen Institut der Christian-Albrechts-Universität.
Moin.
Moin. Und Steffen Paar, Sie sind Pastor in Sülfeld. Moin.
Genau, moin.
Schön, dass Sie alle da sind. Und bevor wir gleich schnacken, da wollen wir uns nochmal die Zahlen der Prognose des Forschungszentrums Generationenverträge der Uni Freiburg anschauen. Die wurde Anfang vergangener Woche veröffentlicht. Demnach wird die Zahl der Mitglieder in der Nordkirche bis 2060 auf 42% der heutigen Mitgliederzahl sinken. Damit steht die Nordkirche noch schlechter da als die Kirchen in Deutschland insgesamt. Tillmann Kleinjung hat weitere Einzelheiten.
Wir müssen jetzt handeln, sagt ein Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland. Soll heißen, noch ist es nicht zu spät. Auch wenn das Bild, das das Freiburger Forschungszentrum Generationenverträge zeichnet, düster ist. Bis zum Jahr 2060 werden evangelische und katholische Kirche etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren, wenn sich nichts am gegenwärtigen Negativtrend ändert. Dass Jahr für Jahr viele Menschen aus den Kirchen austreten und dass immer weniger Kinder getauft werden, ist die Hauptursache für den massiven Rückgang. Manches davon werden wir nicht ändern können, anderes aber schon, so der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.
Ich schaue mit Zuversicht in die Zukunft, weil ich so viele Menschen erlebe, die aufbrechen, die sich Kraft geben lassen von dieser Botschaft und die deswegen auch für andere attraktiv sind und neugierig machen.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, betont: Wir geraten angesichts der Projektion nicht in Panik, sondern werden unsere Arbeit entsprechend ausrichten. Für ihn sei die Studie ein Aufruf zur Mission.
Herr Fehling, die Zahlen sind für Sie jetzt ja auch nicht neu, beziehungsweise dieser Trend nicht. Jetzt haben wir sie in dieser Studie nochmal schwarz auf weiß. Eigentlich ist dieser Mitgliederschwund doch ein Trauerspiel, oder wie war Ihre Reaktion?
Naja, also auf jeden Fall ist er ein Trauerspiel. Genau genommen ist es schon ein Trauerspiel, was wir eine ganze Zeit lang beobachten und immer aushalten. Man muss allerdings auch, also Durchhalteprognosen oder sind das eine. Das andere ist, dass man auch mal guckt, was bedeutet das, Mitglieder zu verlieren und wo sind die Menschen trotzdem noch? Also wir sind ja, ich bin mit ganz vielen Menschen in Begegnung, die etwas von Kirche wollen, obwohl sie ausgetreten sind zum Beispiel. Also die Mitgliederzahlen sind das eine. Was es heißt, Mitglied zu sein, müsste man nochmal auf eine eigene Art gucken. Und wo es mit der Kirche hingeht, da habe ich eigentlich ganz gute Ideen und
Ausblicke. Oh ja, da wollen wir heute Abend noch drüber sprechen. Herr Paar, Sie haben auch viele gute Ideen. Sie haben in Ihrer Gemeinde in Sülfeld schon einiges gemacht. Medien haben da ja auch vielfach darüber berichtet. Das wollen wir uns heute Abend auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber wie ist denn die Mitgliederentwicklung in Ihrer Gemeinde? Ist der Trend ähnlich?
Ganz genau so. Also wir verlieren jedes Jahr so ungefähr zwischen 10 und 20 Mitgliedern, haben zwar ungefähr ähnliche Eintrittszahlen, aber da mehr sterben als getauft werden, ist der Trend. Also seit 4 Jahren, seitdem ich da bin, haben wir 200 Evangelische verloren.
Ja, das ist eine ganze Menge und entspricht ja, wie Sie schon sagen, den Zahlen. Herr Franzmann, Sie betrachten das Ganze jetzt ja von wissenschaftlicher und nicht von theologischer Seite. Wie antworten Sie denn auf die Frage, hat sich die Institution Kirche überholt?
Das hängt letztlich von den Menschen ab, würde ich darauf antworten. Die entscheiden, ob sie die Kirche brauchen, ob sie für sie einen Wert hat und ob sie weiterhin hingehen. Ne? Eigentlich, also ganz einfach gesagt, die Menschen entscheiden das.
Okay, gut, die sind es ja auch, die sich entscheiden, auszutreten oder nicht. Wir wollen heute auch nochmal hören, Gründe vielleicht für Austritte. Da haben wir jemanden, der uns das erzählen wird. Es wird auch noch jemanden geben, der uns erzählen wird, warum er mit 35 Jahren sich noch hat taufen lassen und in die evangelische Kirche eingetreten ist. Also wir haben noch viel vor hier auf NDR 1 Welle Nord heute Abend mit dem Thema Bleibt die Kirche noch im Dorf? Zur Sache hier. Sie hören NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend noch mit einer Verkehrsmeldung. Vorsicht bitte auf der B5 Husum in Richtung Niebel. Zwischen Hattstedt und Struckum befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Und hier in Zur Sache haben wir eben schon die ersten Reaktionen der führenden Bischöfe im Land gehört zu der jüngsten Studie zum Mitgliederschwund. Der evangelische Bischof Bedford Strom, der schaut mit Zuversicht in die Zukunft, hat er gesagt. Der katholische Bischof Marx spricht von einem Auftrag zur Mission. Ja, meine Frage in die Runde. Sind diese Reaktionen, gelinde gesagt, nicht einfach nur naiv?
Also ich glaube, Zuversicht ist absolut angebracht, aber eben nicht Zuversicht auf einem Weiter-so, sondern Zuversicht sozusagen mal mit sehr, sehr offenen Ohren und vielleicht erstmal mit geschlossenem Mund. Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die einen hohen Bedarf an Kirche haben und die manchmal das Gefühl haben, es gäbe sozusagen nicht das Eingangsohr für sie. Also ich weiß das Geheimrezept auch nicht, aber das hätte ich gern. Ich hätte gern offene Ohren bei der Kirche, viel offenere, viel größere offene Ohren.
Herr Fehling, Sie haben mal gesagt, Kirche hat viel Platz in Köpfen und Herzen, man kommt nur so schwer zusammen. Ist das das, was Sie auch damit meinen?
Ja, das meine ich. Also es gibt, ich habe ganz, ganz viele Gelegenheiten, ich war ja 26 Jahre lang Gemeindepastor, ganz viele Gelegenheiten erlebt, wo Menschen sozusagen, also wo ich über Menschen gestolpert bin, beziehungsweise vor allen Dingen sie über mich. Keine Glocken, keine Kirche, kein Talar, wobei ich diese Sachen sehr schön und wichtig finde. Mhm. Aber auf einmal war es auch leichter zu reden. So, es war leichter zu sagen, ach, wo ich sie gerade treffe, wollte ich nochmal. So, ich glaube, das brauchen wir, dieses Übereinanderstolpern.
Also ist die Institution Kirche vielleicht auch eine Hürde, Dr. Franzmann, aus wissenschaftlicher Sicht? Kann man das sagen?
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Es hängt mehr, glaube ich, auch davon ab, wie weit die Gläubigen, und ich glaube, Gläubige sind in einem bestimmten Verständnis zumindest eigentlich alle Menschen. Also ich glaube, dass es ein Selbstmissverständnis ist, wenn so eine Gruppe von Atheisten den Ausdruck Glauben ablehnt und sich auf Wissen beruft. Ja, ich habe eine Untersuchung gemacht, da bin ich dann später zum Schluss gekommen, dass man eigentlich auch die Begriffssprache da auch ändern muss und auch von einem säkularen Glauben sprechen muss, weil letztlich alles eine Form von Glauben ist, egal woran man sich jetzt so in seinem Leben orientiert. Ne?
Oder wie der genau aussieht wahrscheinlich, diese Art des Glaubens.
Und dann ist die eher die Frage, inwieweit man sich bei solchen Glaubensfragen glaubt auf seine Autonomiefähigkeit stützen zu können, ihr auch vertraut, oder ob man einen Bedarf spürt, da auch in Dialog zu treten oder auch eine Orientierung geboten zu bekommen. Ich glaube, das ist eine zentrale Frage bei der Frage, wie weit die Institution für die Menschen bedeutungsvoll ist.
Das heißt, Glauben kann ganz viele verschiedene Formen haben. Auch das ist ja nichts Neues, aber jetzt in diesen Zeiten wahrscheinlich nochmal ein neuer Gedankengang. Als Kirchenvertreter, Sie, Pastor in Sülfeld zum Beispiel, Herr Paar, Ihnen ist natürlich daran gelegen, dass die Menschen zu Ihnen kommen und nicht vielleicht einen säkularen Glauben alleine leben. Vielleicht braucht es da neue Ideen. Haben Sie das Gefühl, die können durchgesetzt werden oder werden die von oben irgendwo auch blockiert, gestoppt?
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich erlebe es so, dass es eine große Offenheit gibt, immer größer werdend, zu sagen, Mensch, ihr an der Basis, ihr seid so dicht dran, nutzt die Räume, die ihr habt, das Kapital, das habt, vor allem die Menschen, die ihr habt, und macht. Das, was ich jetzt bezüglich der Studie erlebe und den oberen Kirchenvertretern, das ist, also ich stelle auf Durchzug. Weil ich sage, das ist nun mal alles nichts Neues. Ich erlebe bei mir erstmal eine gewisse Hilflosigkeit, 2060 bin ich 80 Jahre alt. Da gucke ich gar nicht hin. Ich gucke in meinen konkreten Alltag und merke, trotz vieler Aktionen, es ist verdammt schwierig, Leute für eine Gemeinschaft zu gewinnen, wo sie sagen, was bringt mir die eigentlich? Und ich erlebe uns als Kirche da auch manchmal doppelzüngig. Wir sagen auf der einen Seite, genau, die Taufe reicht. Und dann doch an anderer Stelle, da muss eine Mitgliedschaft und Geld her. Das ist auch gar nicht so leicht zu lösen. Und ich würde auch sagen, wie Propst Fehling, natürlich, wir sind offen, mega offen für all die, die kommen. Und ich frage nicht, gehörst du zur Kirche oder nicht, sondern der kommt, er will was. Komm, setzen wir uns hin, reden wir. Da tun wir sehr viel. Und auf der anderen Seite gelingt es nicht, mir gelingt es nicht, die Leute auch längerfristig zu begleiten. Also die sind dann da, die sagen, wow, toll, tolle Taufe, tolle Aktion. Und dann sind sie wieder weg. Und ich gehe nach, ich frage warum und sage, ich habe gar nichts gegen euch, aber das reicht.
Ich habe auch nichts für euch.
Ja. Ich würde sagen, die Leute haben eine ganze Menge für Kirche. Also das ist ein halb gutes Beispiel, ich will es trotzdem mal sagen. Also viele Leute finden die Feuerwehr toll. Und trotzdem finden sie es auch gut, wenn sie eine Zeit lang nicht sehen. Vor allen Dingen, möglichst soll es bei ihnen nicht brennen. Und das weckt aber keine Zweifel am Sinn der Feuerwehr. Und ich finde, also wir sind als Kirche, sind wir ja Profis im Umgang mit Bildern. Und insofern würde ich gern sagen, ist auch die Kirche selbst ein Bild. Das ist nicht nur das Gebäude, es ist nicht nur die Institution, es ist auch Kirche ist sozusagen ein seelischer Raum. Also wenn man zu den Leuten sagt Kirche, versteht ja auch jeder und jede was anderes an der persönlichen Situation entlang. Ne? Mal wieder zur Kirche gehen, muss gar nicht unbedingt nur das Gebäude meinen, sondern kann zum Beispiel auch heißen, ich muss mich mal wieder blicken lassen, aber für meine Seele. Also gar nicht vor dem Pastor oder der Pastorin, sondern, ach Mensch, eigentlich war ich so lange nicht mehr an einem Ort, wo ich mich mal besinne, wo ich mal auf mich selber und meine Grundlagen gehe.
Und diese verschiedenen und ganz unterschiedlichen Bedürfnisse einzufangen, ist dann natürlich unheimlich schwierig. Heute wollen wir unter anderem schauen, wie wir das vielleicht schaffen können, hier auf NDR1 Welle Nord zur Sache. Den Kirchen laufen mehr und mehr die Mitglieder davon. Eine Trendwende ist aktuell nicht zu sehen. Können die Kirchen überhaupt noch gegensteuern oder hat sich die Institution Kirche bereits überlebt? Darüber sprechen wir heute in unserer Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Ich bin Ulrike Drevenstedt. Moin. Deutsche Vita hier auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend mit einem Thema, das nicht so ganz das süße Leben ist. Den Kirchen laufen die Mitglieder weg. Und sprechen wir von der Kirche, dann denken wir auch gerne an Gottesdienste. Predigten wirken ja manchmal, weil die sehr pastoral vorgetragen werden, etwas verstaubt, vielleicht antiquiert. Antiquiert ist ein Stichwort, da hat sich ein Hörer bei uns gemeldet. Pascal Hartleben aus Wittingen hat uns eine Mail geschrieben an zursache@wellenord.de und er schreibt, die Kirche ist nicht modern genug. Die Kirche kann jeden ansprechen, wenn sie denn mit der Zeit gehen würde. Geht man mal in eine Kirche, schreibt er, dann ist es ja toll, dass da teilweise Relikte stehen, die hunderte von Jahren alt sind. Interessieren tut das aber vielleicht auch nur die Älteren. Die Kirche hängt irgendwo im Mittelalter. Das sind jetzt sehr heftige Worte, oder? Was meinen Sie hier in der Runde?
Also ich finde, er hat recht. Wenn ich woanders im Urlaub im Gottesdienst gehe und dann wird da eine Liturgie runtergeleiert und in einem pastoralen Pathos gepredigt, dann denke ich selber auch, das hätte ich mir sparen können. Die andere Seite ist, das erlebe ich selber auch.
Sie als Pastor in Sülfeld?
Ich als Pastor in Sülfeld erlebe es auch, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, eine Sprache zu finden, die alle anspricht und es auch zu schaffen, dass die Leute mal diese Bugwelle an Vorurteilen hinter sich lassen und sagen, wir kommen, also wir geben uns mit einer Erfahrung nicht zufrieden, sondern wir fahren mal in den Nachbarort, weiß wo ich hin und geben dem eine Chance. Also ich merke oft ganz von Leuten, die mal da waren, die sagen, Mensch, das ist ja gar nicht mehr so alt wie vorher. Sehr gut. Sie kommen dann aber trotzdem nicht wieder. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich denke, wenn ich meine Kollegen im Umkreis erlebe, da ist sehr viel oder wird sehr häufig versucht, eine Sprache zu finden, die Leute anspricht, Liturgie, Lieder, einen Raum zu öffnen. So dieses Antiquierte wie früher, es wird weniger. Aber ich denke, dem Hörer würde ich sagen, ja, geh zu dem Pastor hin und sag, warum und wieso, beschwer dich. Ja.
Dr. Franzmann, Sie sind Soziologe an der Uni hier in Kiel, an der CAU. Was ist denn die Sprache der Menschen? Wir haben jetzt gehört, die wird vielleicht nicht gesprochen in den Predigten. Wie muss die denn aussehen, damit Menschen sie hören?
Die muss sicherlich verständlich sein. Das würde ich jetzt mir unter einer Sprache, die die Menschen verstehen, vorstellen. Ne? Was die, auch die Sorgen und die Problemstellungen des aktuellen Lebens aufgreifen. Aber in einem Punkt sehe ich die Perspektive ein bisschen anders. Ich glaube, der Hörer hat zum Teil recht. Also er drückt ja selber auch eine Erwartung aus, die offenbar nicht ganz befriedigt wird. Und insofern hat er sicherlich recht. Aber die Anmerkung, dass jeder Mensch quasi da erreichbar ist, wenn sich die Kirche nur quasi mit der Zeit geht, da habe ich große Zweifel, dass das so ist.
Sondern?
Ich bin überzeugt in der Wissenschaft von der sogenannten Säkularisierungsthese, dass es einen Transformationsprozess gibt, der auch nicht von ungefähr kommt, der auch sehr elementar im Hintergrund quasi in der Kultur abläuft und gegen den die Kirchen auch schwer eine Chance haben, grundsätzlich zu bestehen, ja. Andererseits ist es aber so, dass natürlich jeder, der das Gefühl hat, die Kirche gibt ihm was, auch vielleicht, dass sie zu verstaubt sei, natürlich diese Erwartung formulieren kann und auch erwarten kann, dass sie gehört werden und darauf eingegangen wird. Ne? Weil der Hörer hatte sich ja sehr pauschal ausgedrückt. Mhm. Da würde ich gewisse Fragezeichen machen, dass diesen Optimismus teile ich aus der wissenschaftlichen Sicht nicht. Anders könnte man ja auch schwer erklären, warum das jahrzehntelang immer so weiterläuft mit diesem Schrumpfungsprozess. Diese Diskussion, die wir jetzt anlässlich der neuen Befunde führen, die hat es ja immer wieder auch bei neuen Austrittswellen gegeben. Ja? Die Bemühung ist ja eigentlich schon immer da, diese Austrittswellen auch zu verringern.
Sie sprachen jetzt gerade von der Transformation hin zu der Säkularisierung. Da hat Herr Fehling aufgemerkt, Sie sind Propst im Kirchenkreis Plön. Warum?
Naja, ich würde gern zum Thema Sprache noch mal was sagen. Ich bin selber in der Kirche groß geworden und mich hat die Sprache schon als Kind oft abgeschreckt. Trotzdem hat mich der Raum, trotzdem hat mich das, was da gefeiert wurde, irgendwann auch bleiben lassen. Und ich muss mal gestehen oder möchte gern mal gestehen, dass ich selber auch einen ziemlichen Prozess, und der ist bestimmt noch nicht abgeschlossen, hinsichtlich der Sprache innerhalb der Kirche hinter mich bringen musste. Und das hatte auch was mit Trauen, sich trauen zu tun. Also diese alten Worte heute aussprechen, ohne dabei beliebig zu werden, ohne lapidar zu werden, das wollen die Leute nämlich auch nicht. Also sie gehen nicht dahin, um das zu hören, was sie in der Bildzeitung lesen oder was sie an der Ecke hören. Sie wollen schon was Besonderes, aber sie wollen es verstehen. Und ich finde, das ist ein ganz ehrenwertes Anliegen und es kostet aber eben auch Mühe und Kraft und Traute, dann mal die alten Dinge, den alten Glauben neu zu sagen. Und ich muss sagen, mir hat geholfen, auch da mit Leuten zu reden, die genau wie Sie sagen, Herr Franzmann, sich geäußert haben, nicht mit ihrer Kritik nach Hause gegangen sind, sondern hinterher zu mir gekommen sind. Und ich glaube, Kirche, und das sage ich extra nicht bösartig, sondern eher so mit dem Verstehen, ich glaube, Kirche versteckt sich auch manchmal hinter alten Bildern.
Also, weil es leichter ist vielleicht?
Ja, weil es leichter ist und weil irgendwie auch so eine Sorge einhergeht, man damit, man würde vielleicht das Heilige zu klein machen und so. Und diese Sorge würde ich denen, die Kirche feiern und Kirche predigen, gerne nehmen. Weil ich glaube, wenn man dicht an den Ohren der Menschen entlang predigt, wird man nicht klein und so.
Aber es ist ja schön zu wissen, dass ich meine Kritik vielleicht auch äußern darf. Mir unbedingt. Geht es nämlich tatsächlich so, dass ich in meiner Gemeinde, bevor ich in den Gottesdienst gehe, schaue, wer hält denn den Gottesdienst. Und wenn da ein gewisser Name auftaucht, dann habe ich schon nicht mehr ganz so viel Lust. Und ich weiß, dass nicht jeder automatisch ein geborener Redner ist. Und im Grunde ist eine Predigt ja eine im besten Fall freie, vielleicht auch richtig passionsvolle Anrede an die Gemeinde. Aber eine abgelesene Predigt ist für mich sehr anstrengend, vor allen Dingen, wenn sie dann 20 Minuten dauert. Aber jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, es ist nicht jeder ein geborener Redner. Wie kann denn da die Predigt trotzdem bei der Gemeinde ankommen?
Also ich würde sagen, Gottesdienst ist ja auch mehr als nur Predigtgeschehen. Es hat ja auch was mit dem Raum, mit der Gemeinschaft zu tun. Und es gibt auch bei mir Gottesdienste, da geht die Predigt in die Hose. Ich habe mich vielleicht gut vorbereitet, ich bin nervös oder ich habe keinen guten Tag. Und dann ist das Ganze in ein ganzes Geschehen eingebettet. Was dafür spricht, finde ich, ist ja auch immer die Tatsache, dass Glaube ja auch von Personen lebt, von Beziehung. Also ich kenne jemanden vielleicht schon außerhalb des Gottesdienstes, ich habe ihn in anderen Kontexten erlebt und weiß, der nimmt mich ernst, da gehe ich anders hin und höre. So, und das Gute ist ja, Leute können sich je nachdem, wo sie wohnen, auch aussuchen, wo gehe ich hin. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Jeder hat ja so sein Klientel, sage ich mal. Das entlastet mich, ich muss gar nicht allen gerecht werden, sondern ich sage das, was ich denke. Ich gebe dem Glauben meine Note und da gibt es auch bei mir Leute in Söhlfeld, die sagen, das sehe ich aber ganz anders. Und die kommen dann nicht und das ist ihr gutes Recht, die Freiheit des Einzelnen. Und gleichzeitig so diese These, Mensch, der Pastor ist ja auch nur ein Mensch, genau, so ist es. Und das heißt auch, ich bin nicht immer in Topform und manchmal ist es tatsächlich die abgelesene Predigt, wo ich sage, oh, das hätte besser gehen können. So. Aber wie gesagt, das eingebettet in ganzes Geschehen, auch in ein Beziehungsgeflecht und es entlastet mich und den Hörer.
Ja, dann wollen wir gleich mal weiterschauen, ob sich denn trotzdem der ganze Gottesdienst, die Predigt ist ja nicht nur, der Gottesdienst ist ja mehr als nur die Predigt, inwieweit sich der Gottesdienst vielleicht auch an die Veränderung in der Gesellschaft angepasst hat. Das machen wir hier auf NDR 1 Welle Nord in der Sendung zur Sache heute Abend. Schönen Sonntagabend, Sie hören NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Und wir sprechen heute darüber, dass viele Menschen aus den Kirchen austreten, auch noch austreten werden. Das hat eine neue Studie der Uni Freiburg ergeben. Und einer, der sich entschlossen hat, aus der evangelischen Kirche auszutreten, ist Tilman Garau aus Hamburg, 27 Jahre alt. Er ist mit dem Glauben groß geworden. Seine Schwester hat sogar Theologie studiert. Und trotzdem, ihn stört nämlich, was die Kirche mit dem Geld, was sie bekommt, also mit der Kirchensteuer, macht. Dass sie da jeden Monat, jedes Jahr erhält.
Aber nur ein geringer Anteil wird letztlich für soziale Zwecke verwendet, laut der Veröffentlichung der evangelischen Kirche. Mein zukünftiger Beitrag zur Gemeinschaft aller Menschen wird eher eine Dauerspende an eine Umweltorganisation. Denn für mich hat das Thema Natur und Umwelt einfach mittlerweile Priorität.
Ja, sagt Tilman Garau aus Hamburg. Haben sich die Kirchen da vielleicht von den Bedürfnissen der Menschen entfernt oder sogar entfremdet?
Naja, einerseits ist das ein wunderbarer Ruf der Kirche, dass sie sich sozial einsetzt. Ich finde, man muss da mal die Dinge klar anschauen. Sozialer Einsatz heißt ja nicht unbedingt, dass man sozusagen, Geld verteilt. Sondern es kann zum Beispiel auch heißen, dass man Menschen zu Menschen schickt. Und wenn man mal guckt, die mitarbeitenden Zahlen jetzt hier in der Nordkirche, dann haben wir da 20.000 Mitarbeitende in der Kirche selber, nochmal 62.500 in der Diakonie und nochmal 80.000 Ehrenamtliche, die wiederum ja eigentlich ihr Geld, ihre Arbeit zur Kirche tragen. Aber auch die werden natürlich durch kirchliche Mittel gefördert, zusammengehalten und so weiter. Das heißt, mindestens von den 20 und 62.000, also 82.000 Menschen verdienen bei der Kirche ihr Brot, ihren Lohn für gute Arbeit, die sie leisten. Und diese Arbeit tun sie ja nicht an sich selbst, sondern sie tun sie an Menschen. Also da wird gepflegt, da werden in Kitas Kinder unter Gottes Beistand groß.
Jetzt ist die Kritik unseres Hörers von gerade ja aber, dass er sagt, ihm geht es besonders um Umweltschutz. Und er sagt, ich habe das Gefühl, da wird nichts gemacht, deswegen möchte ich lieber meinen Beitrag, vielleicht in Höhe der Kirchensteuer, die er hätte zahlen müssen, direkt abgeben. Das geht ja vielleicht auch anderen so. Sehen Sie da noch eine Chance, die Menschen trotzdem abzuholen?
Nein. Also ich würde sagen, wenn er sagt, mein Schwerpunkt ist der Umweltschutz, wir in Sülwert haben in unserer Kirchengemeinde tatsächlich, was das angeht, so ein Projekt mit Blumenwiesen und natürlich, dass wir gerne achten, wo kaufen wir Kaffee und andere Dinge ein. Verbrauchen wir viel Plastik oder nicht, aber dem Hörer würden wir nicht gerecht werden.
Ja, ganz klar.
Ja, für mich ist auch die Frage, ob wir eigentlich dann richtig sind, wenn wir das tun, was er will, oder ob wir uns nicht sozusagen mit ihm verbünden können, indem er seinen Weg geht und wir unseren und wir das nicht als, die Alternative zwischen Schwarz und Weiß betrachten, sondern eben in der Verschiedenheit der Menschen unterwegs sind. Natürlich muss doch, es muss Organisationen wie Greenpeace geben. Es muss, natürlich muss für den Erhalt der Umwelt, für den Klimaschutz gekämpft werden. Und wir sind ja als Kirche nicht sozusagen für alle Themen zuständig. Also wenn er seine Priorität da setzt, finde ich, ist das ehrenwert und vollkommen in Ordnung. Ich würde das gar nicht als ein feindliches Gegenüber werten wollen, sondern ich würde das als ein Miteinander nehmen.
Also manche Mitglieder in der Kirche muss man vielleicht einfach ziehen lassen, Wie man andere behalten kann oder vielleicht sogar zurückholen kann. Darüber wollen wir auch nächste Stunde hier noch sprechen auf NDR 1 Welle Nord in der Sendung zur Sache. Heute mit dem Thema, kann die Kirche noch im Dorf bleiben? Und wenn Sie sich beteiligen möchten, tun Sie das gerne auf ndr.de/sh. Per Mail an zursache@wellenord.de oder rufen Sie kostenlos an unter 08096666. Hier landen Sie bei NDR1 Welle Nord und ich bin Ulrike Drevenstedt. Der Glaube versetzt Berge, sagt es in einem Sprichwort. In der Tat, für manche Menschen sind Glaube und Religion Quellen der Kraft, auch der Hoffnung. Aber welche Rolle spielt dabei die Kirche heute noch? Fakt ist, den Kirchen laufen die Mitglieder davon und es werden offenbar immer weniger. Ein Gegentrend ist zumindest bisher nicht abzusehen. Kann die Kirche noch im Dorf bleiben? Unser Thema heute hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Ulrike Drevenstedt. Phil Collins auf NDR 1, Welle Nord, You Can't Hurry Love, hier am Sonntagabend und wir sprechen darüber, dass den Kirchen die Mitglieder weglaufen. Ja, das Ganze bedeutet nicht nur weniger Mitglieder, das bedeutet auch weniger Kirchensteuer. Ein Aspekt, wo wir heute Abend hier noch gar nicht drüber gesprochen haben, mit meinen drei Gästen. Propst Erich Fehling aus dem Kirchenkreis Plön, auch zu Gast Dr. Manuel Franzmann, Religionssoziologe an der CAU hier in Kiel und Steffen Paar, Pastor in der Kirchengemeinde in Sülfeld. Kitas, Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Obdachlosenhilfe, Seelsorge, das sind unheimlich viele Bereiche, die die Kirche ja abdeckt. Ein großer Teil davon, da wird natürlich Geld für gebraucht, kommt aus der Kirchensteuer. Wo, wenn denn jetzt die Mitglieder weniger werden und damit auch die Kirchensteuer weniger wird, wo kann man denn sparen, außer vielleicht an Pastoren?
Also an Menschen versuchen wir erstmal am wenigsten zu sparen, weil wir die brauchen, um wiederum andere Menschen zu erreichen. Also es ist, wir können uns das Geld ja auch nicht oder dürfen es jedenfalls nicht selber drucken. Aber ich würde sagen, an Menschen zuletzt. Die Gebäude wiederum, ich denke jetzt mal an die Kirchen, die da auch immer im Fokus stehen, an denen würde ich persönlich auch nicht so gerne sparen. Und zwar auch deshalb, weil sie Heimatpunkte sind für Menschen. Also wir haben das erlebt innerhalb der Nordkirche, dass wenn Kirchen geschlossen werden sollten, in den Dörfern Menschen, die noch nie getauft waren, Geld in die Hand genommen haben, um ihre Kirche zu retten. Weil so wie der Titel dieser Sendung Kirche im Dorf ist ein wichtiger Heimatpunkt. Also an so einer Stelle würde ich zum Beispiel gerne stärker noch ansetzen und auf die gemeinsame Verantwortung auch der öffentlichen Hände gucken. Also Kirchen sind Kulturdenkmäler. Wir erleben gerade, dass der Bund aus einem Steuerprogramm den Erhalt der alten Dorfkirchen jetzt nochmal verstärkt fördert. Das finde ich genau die richtige Richtung, so etwas.
Jetzt gab es ja Anfang der vergangenen Woche frisch diese Studie der Uni Freiburg, die sich eben mit den sinkenden Mitgliederzahlen beschäftigt hat. Und demnach ist der größte Teil derer, die austreten, das sind junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren. Und das Hauptmotiv scheint zu sein, dass die dann eben frisch ins Berufsleben eingestiegen sind und auf einmal gemerkt haben, oh huch, da wird mir jeden Monat ein beträchtlicher Betrag von meinem Gehalt abgebucht, eben für die Kirchensteuer. Dr. Franzmann, Sie beschäftigen sich viel mit Säkularisierung auch. Ist dieser Punkt vielleicht die Hauptmotivation für viele auszutreten?
Das ist eigentlich einer der zentralen oder vielleicht sogar der zentrale Anlass bei Austritten. Das zeigen die Statistiken ja auch sehr deutlich, dass das auf eine bestimmte Altersgruppe sich bezieht, eben junge Erwachsene, die in den Beruf eintreten, anfangen Geld zu verdienen. Ich würde nur das als Anlass bezeichnen und nicht als Motiv. Also das ist so, im Grunde ist es so, dass wenn man mit den Leuten ausführlicher spricht, dass sich dann zeigt, dass da auch der Kern, worum es in der Institution Kirche geht, nämlich der Glauben, dass der sich so verändert hat, in eine andere Richtung entwickelt hat, dass ihnen diese Mitgliedschaft auch nicht mehr wichtig ist Und das wird in dem Moment virulent, wenn es wirklich wehtut, weiter Mitglied zu bleiben, weil es was kostet. Wenn man wehtut anfängt,
im Portemonnaie.
Im Portemonnaie, genau. Weil vorher tut einem ja die Mitgliedschaft nicht weh, weil man ist dann einfach Karteileiche, geht nicht in die Kirche und warum soll man, man hat keinen unmittelbaren Anlass zum Austreten. Das ist dann, wenn man wirklich anfängt, Steuern zu zahlen, natürlich anders. Gell?
Sind das denn Fälle, verlorene Fälle, schwimmen einem da die Fälle davon oder sind das auch Mitglieder, die man noch irgendwie halten kann?
Also von verlorenen Fällen würde ich da bei Menschen nie sprechen, auch nicht von vierten Schäfchen. Und wenn ich ehrlich bin, im Grunde ist es ja auch ein Prozess, der natürlich ist. Also zu sagen, unser evangelisches Erbe ist, ich entscheide, also auch von Luther her gesehen, ich entscheide selber. Und ich finde es ja auch gut, früher blieben Leute in der Kirche, weil sie gesagt haben, oh, was sagt dann der Nachbar und was sagt der Pastor? Gut, heute entscheiden die Leute selber und ich finde, wenn es dann stimmig ist, dann ist es ja auch nur ehrlich. Und dann wäre ich der Letzte, der sagt, ich rede dir jetzt ein, du musst wieder zurückkommen. Das Einzige, wofür ich werbe, ist zu sagen, im Gespräch zu bleiben. Natürlich habe ich auch die Leute im Nacken, die sagen, Mensch, wir zahlen, warum kommen sie nicht zu Oma zum 80. Warum setzt du dich mit denen auseinander, die nicht mehr dazu gehören? Das ist schon auch ein gewisser Konflikt. Aber dann zu sagen, so wie Sie das ja auch gesagt haben, Herr Franzmann, von der Studie her, ich fange wieder sozusagen vorne an bei Beziehungsarbeit. Darauf setzt sich auch Glaube auf und dann irgendwann vielleicht auch wieder die Institution machen kann ich das nicht. Ich kann es nur anbahnen und versuchen, mich von diesen Studien nicht beirren zu lassen, auch wenn ich weiß, wenn das Geld irgendwann nicht da ist, ich sage es den Leuten auch, ich lebe davon. Und dann habe ich, wenn ich noch mehr Gemeinden betreuen muss, nicht mehr die Zeit.
Wie müßig ist das denn? Weil der Trend ist nicht neu, die Mitglieder gehen schon lange weg und dann immer wieder zu versuchen, Aktionen auf die Beine zu stellen, die Menschen an Bord versuchen zu halten. Wie müßig ist das?
Das ist überhaupt nicht müßig, weil die Sache ist ja die für mich, mache ich das, wovon ich überzeugt bin, was mir auch, ich sag's mal ganz platt, was mir Spaß macht. Also ich mache das nicht, um Kirche modern zu machen, sondern weil es einfach zur Kirche gehört. Ob das Reden ist, das Hören ist, das Rausgehen, das Feiern. Und es ist nicht müßig, natürlich, die Ebene dann zu erleben, da hat man wieder drei Briefe auf dem Tisch vom Standesamt, wieder drei Leute ausgetreten, da muss man schon achten. Und vor allem finde ich jetzt für Ehrenamtliche, die mit engagiert sind im Kirchengemeinderat, die auch zu motivieren, die sagen, Mensch, wir investieren auch viel, ich werde dafür auch bezahlt. Und meine Vision ist vielleicht, machen wir sogar noch ein bisschen weiter. Ich denke, da müssen wir gut auch mit aufeinander aufpassen, dass ja keine Bitternis reinkommt, sondern eine ehrliche Freude auch bleibt und Bereitschaft, sich immer auf den Weg zu machen.
Also ich glaube, wir...
Herr Fehling.
Ja, danke. Ich glaube, wir müssen in Zukunft irgendwann auch mal gucken, ob wir Mitgliedschaft und Steuerzahlung immer noch zusammen sehen können. Denn es hat in Wirklichkeit nichts miteinander zu tun. Also ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, wo die Leute austraten und es war sozusagen unmoralisch, dass sie es taten. Ich erinnere mich an die Zeit und ich habe es jetzt auch in irgendeiner Pressemeldung gefunden, dass manche Leute einfach nur drin bleiben, weil sie Angst haben, ansonsten nicht vernünftig beerdigt zu werden. Das kann doch nicht in Wirklichkeit unsere Basis sein, aufgrund der wir kirchliche Arbeit machen. Das heißt, wir müssen transparenter werden, wir müssen den Leuten deutlich machen, dass wir ihr Geld nicht verzocken und verprassen und goldene Wasserhähne kaufen, sondern Menschen davon arbeiten lassen, das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen das Thema Solidarität nochmal neu in den Blick nehmen. Und Solidarität funktioniert über Einladung und Solidarität funktioniert, glaube ich, aber auch ein Stück weit über Verpflichtung. Also es gibt andere Länder, Italien zum Beispiel, hat ein solidarisches Steuersystem, in das die Kirchen, aber auch Umweltschutzverbände zum Beispiel eingebunden sind. Und dann kann man aus der Solidarität nicht mehr austreten. Dann kann man noch sagen, ja, ich will mein Geld lieber Greenpeace geben als der Kirche. Aber man kann nicht mehr sagen, nö, ich will mein Geld lieber für mich behalten. So, und ich glaube, an der Stelle wäre noch mal was zu tun.
Konkrete Ideen, wie man das Ganze vielleicht reformieren könnte, wie man diese Kirchensteuer reformieren könnte. Wir sprechen gleich nicht nur über solche Ideen, sondern auch über Ideen, wie man Menschen vor Ort wieder in die Kirchen locken kann, hier auf NDR 1 Welle Nord heute Abend. Sie hören NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend mit der Sendung zur Sache. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir sprechen darüber, dass den Kirchen die Mitglieder weglaufen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Zu altbacken, zu pastoral, zu abgehoben, zu lebensfremd. Das sind Sachen, die man immer wieder hört. Dann vielleicht sind auch noch Skandale der letzten Jahre Gründe. Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Finanzskandale, wie zum Beispiel um den Limburger Protzbischof Theberts van Elst. Dann wird die Kirchensteuer immer wieder kritisiert. Es kann aber auch anders aussehen, zumindest im Gottesdienst vor Ort. Der muss nicht immer altbacken oder zu pastoral sein. Es gibt viele Beispiele. Ich durfte heute teilnehmen an einem Fahrradgottesdienst in Lübeck-Meusling in der Wichern-Gemeinde. Mit einem Fahrrad, das über dem Taufbecken hing. Im Anschluss gab es eine Radtour. Da waren mehr als 100 Leute. Etwa 50 sind mitgeradelt. Da war ein Dreijähriger dabei, 70-Jährige waren dabei. Und die fanden das alle toll.
Ganz cool, es ist mal was anderes und es ist in der Natur und ich finde, es bewegt auch andere Leute, das zu machen.
Weil es eine Gemeinschaft erzeugt, die gut ist und ja, die Kirche mal anders zeigt, als man sie so aus verstaubten alten Zeiten kennt.
Endlich, Kirche mit Bewegung ist besser als ohne, bei dem Wetter erst recht.
Kirche ist Leben und gehört mit zum gesellschaftlichen Leben und Fahrradfahren gehört auch dazu. Ne?
Und ich glaube, Jesus wäre Rad gefahren.
Ja, ist die Frage, wer vielleicht Fahrrad gefahren oder Pedelec oder normales Fahrrad. Schon zum 14. Mal gab es diesen Fahrradgottesdienst in der Wichern-Gemeinde in Lübeck-Meusling, initiiert von Pastor Christian Gauer.
Es ist schön, dass Kirche sich mal auch so anders zeigt. Ich meine, das ist ja an vielen Ecken und Kanten der Fall, in vielen Gemeinden. Und bei uns ist das unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir sagen, ja, wir machen jetzt mittlerweile alle 3 Jahre Fahrradgottesdienst. Und das ist ein Segment von dem zu sagen, das machen wir anders als sonst und anders als andere. Das ist unser Weg, damit umzugehen.
Steffen Paar, Sie sind Pastor in der Gemeinde in Sülfeld und Sie haben ja auch schon viel anderes ausprobiert. Sie haben mal eine Predigt in einem Supermarkt gehalten. Man konnte Sie buchen als Pastor to go. Sie sitzen auf einem Stuhl vor der Kirche und laden einfach ein, sich dazuzusetzen und mal eine Runde zu schnacken. Ist das der Weg? Ist das der Weg für die Zukunft?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ist es mein Weg. Zu gucken, genau, was bewegt die Leute? Wer sind die Leute eigentlich? Meine Wahrnehmung war, als ich dann neu in der Gemeinde war, ich weiß gar nicht, was haben die eigentlich für Themen, wer steckt dahinter? Und natürlich auch Glaube ist Beziehungsarbeit. Und es kann nur passieren, wenn sich die Wege auch mal gekreuzt haben. Und das Zweite, ich sträube mich mal ein bisschen dagegen zu sagen, die Kirche zu modernisieren. Es geht für mich erstmal darum, überhaupt den Fächer aufzumachen. Was ist denn alles in der Kirche möglich? Was ist Kirche? Und es anzubieten. Und dann geht's gar nicht so sehr darum, was tun wir, sondern, also was strahlen wir aus? Finde ich wie so eine Blume, die fragt ja auch nicht, wie finden die mich jetzt schön, sondern die steht da, die strahlt, die duftet. Und so möchte ich als Kirche, als Pastor auch sein, da so ein bisschen Wege zu kreuzen, mich anzubieten und dann mal gucken, was passiert.
Also im besten Fall vielleicht auch gut riechen.
Ja, auf jeden Fall.
aus wissenschaftlicher Sicht, Herr Franzmann, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Sie beschäftigen sich ja auch mit der Säkularisierung. Kann das eine Möglichkeit sein, die Menschen neu zu begeistern, neues Feuer zu entfachen?
Also ich denke, das ist in der Religionsgeschichte immer schon eine Perspektive der Seelsorge, ne, der praktischen Seelsorge gewesen, sich mit den Menschen auch in der Beziehungsarbeit auseinanderzusetzen und auch auf die veränderten Bedürfnislagen darauf einzugehen und auch neue Formate sozusagen zu entwickeln. Ne? Das finde ich ganz nachvollziehbar, dass da auch immer wieder eine Suchbewegung stattfindet. In der Säkularisierung ist vielleicht eine hilfreiche Unterscheidung. Es gab ja vor vielleicht 20 Jahren oder ein bisschen länger noch zurück, gab es so einen Zeitgeist, dass auch Seelsorger sich interessiert haben für Psychotherapie und dass dann so ein bisschen der Eindruck entstand, das eine und das andere hänge vielleicht miteinander zusammen. Ja? Da habe ich eigentlich aus der Forschung gelernt, dass das was grundsätzlich Verschiedenes ist. Und wenn man sich fragt, was ist der Unterschied? Ich glaube, der Unterschied ist, dass man als Seelsorger schon aus der Glaubensgemeinschaft, die man vertritt, heraus in Anspruch nimmt, dass es sowas wie einen kollektiven Glaubensschatz gibt. Aus dem heraus man dann auch dem einzelnen Gläubigen bei der Deutung auch seiner Lebensprobleme helfen kann. Und wenn dieser Anspruch, das glaube ich passiert in der Säkularisierung, dass dieser Anspruch sozusagen vollständig mehr oder weniger an das autonome Subjekt übergeht, dann ist das nicht mehr Seelsorge. Und Psychotherapie basiert immer schon auf der Autonomieprämisse. Ja?
Das heißt, wir müssen, im Grunde müsste die Kirche in jedem Fall, bei jedem Menschen gucken, wo passe ich wie zu diesem Kirchenmitglied, zu diesem Gläubigen, der vielleicht nicht bei uns in der Kirche ist, aber den ich abholen kann? Das ist ja eigentlich nicht machbar.
Nee, aber die grundsätzliche Einstellung ist machbar. Also dieses, was, wenn Sie sagen, Pastor Paar stellt einen Stuhl vor die Tür, dann ist er damit ansprechbar. Er spricht die Menschen an. Kirche wird in seiner Person lebendig und authentisch. Und es wiederholt sich im Kleinen etwas, was Gott im Großen getan hat. So jedenfalls schreibt die Bibel. Er hat nämlich Menschen angesprochen. Und natürlich können wir nicht auf jede einzelne Situation immer die richtige Antwort haben. Aber wir können vom Grundsatz her uns als ansprechbar zeigen. Und wir können uns vom Grundsatz her als Menschen zeigen. Wir sind ja, eine Institution spricht nicht. Es sind die Menschen, die da in der Institution arbeiten. Und wir können uns als eine Institution, als eine Gruppe von Menschen zeigen, die offene Ohren hat und die Antworten versucht.
Aber waren Sie bisher dann nicht ansprechbar genug?
Naja, scheinbar nicht. Also ich glaube, wir waren sehr ansprechbar. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die gerne ansprechbar sein möchten. Auf der anderen Seite ist so ein großer Laden wie die Kirche immer auch ein bisschen behäbig. Das ist manchmal nicht schön, weil wir zu langsam sind. Es ist manchmal wunderbar, weil wir nicht in jeder Zeitgeistströmung hin und her gespült werden. Also und da macht es die korrekte Mischung aus beidem. Ich glaube, wir können ruhig noch ein bisschen mehr die Stühle vor die Tür stellen, um bei diesem Bild zu bleiben. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns auch nicht verbiegen. Wir müssen klar, erkennbar, deutlich, manchmal auch kantig und schwierig sein, also und ein bisschen fremd. Das finde ich gar nicht schlimm. Denn wo geht man hin, wenn man Kummer hat? Wenn der Kummer so richtig groß ist, dann geht man nicht zu denen, die man jeden Tag sieht, sondern dann geht man zu denen, die man selten sieht. Man geht eher zu den Fremden, man vertraut sich eher denen an, bei denen man was Besonderes sucht. Aber wir müssen ansprechbar sein.
Also viel zu tun, vielleicht bei manchen viel nachzuholen, bei manchen neu viel aufzubauen.
Ja, und vor allen Dingen nicht locker lassen. Also mich erschrickt diese Studie ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin eher froh, dass wir über dieses Thema reden. Also hätte es diese wunderbare Studie nicht gegeben, würden wir heute Abend nicht diese prima Sendung miteinander gestalten können. Also ich finde es eine großartige Gelegenheit und ich suche noch mehr davon und hätte auch gern mehr davon.
Zumindest hier heute Abend haben wir noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Wir wollen uns noch weiter unterhalten hier auf NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache und der Frage, kann die Kirche im Dorf bleiben? Und da hat sich jemand gemeldet, ein Hörer, Sönke Dwenger aus dem Kreis Dithmarschen. Und er berichtet aus der Haider Kirchengemeinde. Und er schreibt, dass dort vor 11 Jahren zum Buß- und Bettag die St. Jürgen Blues Band gegründet wurde, um einen Blues- und Bettag zu veranstalten. Das klingt auf jeden Fall gut. Wir haben uns hier schon amüsiert, hier im Studio heute Abend. Ist das ein Weg, um vielleicht mehr Menschen zur Kirche zu locken oder in der Kirche zu behalten? Haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass es viele neue Ansätze gibt. Jetzt gibt es aber auch Kritik daran. Auf ndr.de/sh hat zum Beispiel H. Schmitz geschrieben, dass es wirklich wichtig sei, neue Wege zu diskutieren. Er nennt als Beispiel, da werden Discolichter für die neue Kirchenmusik in einer denkmalsgeschützten Kirche installiert. Die Fresken leuchten jetzt lila-rot, blau-grün und sonnengelb und das Kreuz erscheint als Diskokugel. Er warnt davor, dass das Ganze nicht in einer Art Showwettbewerb ausarten sollte. Besteht die Gefahr, dass die Kirche, die versucht, sich zu modernisieren, den falschen Weg einschlägt?
Ja.
Ja, sagt Herr Fehling, Propst im Kirchenkreis Plön.
Aber die Gefahr ist, finde ich, viel geringer als die, dass man sozusagen sich über das, was da mal schiefgehen kann, die Experimente verbietet. Also ich wäre auch nicht so dafür, jetzt in jede Ecke der Erfolgsrezepte anderer zu gucken und alles zu kopieren. Dann wären wir seltsam, dann biedern wir uns an, dann haben wir unter Umständen auch das Problem, dass jemand sagt, das ist billig. Aber mit Farben zu arbeiten, mit moderner Musik zu arbeiten, mit Gestaltungselementen aus dem Theater, biblische Geschichten zu umrahmen und zu betonen, Das finde ich prima und habe auch selber schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben die Prezer Stadtkirche zum Reformationsfest erstrahlen lassen. Also und manche haben gesagt, das sind Bonscherfarben, andere haben gesagt, unsere Kirche war noch nie so schön. Und zu diesem Anlass, 500 Jahre Reformation, war es genau das Richtige. Also ich finde da, ich würde da an der Stelle mit möglichst wenig Tabus arbeiten, immer möglichst genau gucken, passt es nicht.
Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass unheimlich viele Menschen die Kirche verlassen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Aus Kirchensicht natürlich eine schöne Seite. Kircheneintritte, Taufen bei Erwachsenen zum Beispiel. Einer, der sich hat taufen lassen mit 35 Jahren, ist Moritz Lampe aus Lübeck.
Dieses Gemeinschaftsgefühl in der Glaubensgemeinschaft zu leben, das fehlte mir bis dato. Also wenn man jetzt eigentlich nur die Gemeinschaften in der Familie eigentlich kennt oder im Freundeskreis, und von daher ist es für mich eigentlich mit das A und O, diese Gemeinschaft zu leben.
Erleben Sie das häufig, dass sich Erwachsene noch taufen lassen und eintreten?
Selten. Also dann ist es ganz bewusst und es ist schön, sich mit den Leuten auf den Weg zu machen, auch deren Biografie anzuschauen. Und die auch jetzt, wie der Mann ja auch erzählt hat, sagen, Mensch, die Gemeinschaft hier ganz konkret, die spricht mich an, dort finde ich auch mit meinem Glauben Heimat. Selten, ja.
Gemeinschaft scheint aber ja ein Thema zu sein, es ploppt zumindest immer wieder natürlich auf, wenn es um Kirche geht. Herr Franzmann, Gemeinschaft auf der einen Seite, der Drang nach Individualisierung, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, auf der anderen Seite ist unsere Gesellschaft vielleicht viel zu egoistisch, um noch die Gemeinschaft in der Kirche genießen zu können?
Da würde ich warnen davor, diese Begriffe so eng miteinander in Verbindung zu bringen. Also Individualisierung und Egoismus. Das ist, ich weiß nicht, wo das, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau richtig, wo das herkommt, diese Tendenz, weil ich die sehr verbreitet beobachte, auch im politischen Diskurs, wo man den Begriff Gemeinschaft und den Begriff Autonomie in Gegensatz bringt, weil man so latent von Autonomie als im Sinne von Egoismus, also eine Nähe erzeugt. Und also ich verstehe den Begriff Individualisierung so, dass da das Autonomiepotenzial des Einzelnen zunehmend auch sich manifestiert und manifestieren darf auch, dass das sozusagen nicht mehr in Frage steht. Ja? Und was anderes ist ja, wie man seine Autonomie gebraucht, ob man sie gebraucht zur Verfolgung von Eigeninteressen oder aus einer autonomen Gemeinwohlbindung. Das ist ja eigentlich von vornherein erstmal offen. Autonomie ist ja nur, dass man selber entscheidet. Ja?
Also ich finde, Luther hat ja die Autonomie stark gemacht, in dem Sinne, dass er gesagt hat, wir müssen die Freiheit eines Christenmenschen, also wir müssen selbst entscheiden. Und insofern vielen Dank für diese Anmerkung. Andererseits erleben wir aber natürlich auch, dass Autonomie sozusagen übers Ziel hinausschießt und dass Leute dann in der Individualisierung tatsächlich einsam werden. Und ich glaube, da ist ja dann auch nicht mehr von Autonomie die Rede, sondern da stehen Leute auf einmal mit dem Wunsch, ihr Leben zu gestalten, vor bestimmten Themen allein, weil sie die anderen hinter sich gelassen haben, weil sie verpasst haben, weil sie sich selber vielleicht verboten haben, irgendwo nochmal nachzufragen. So. Und dann kann es auch mal eng werden. Und ich finde, da haben wir einen guten Platz. Also dass wir da, also so ein Gemeinschaftsgefühl. Also ich meine, so eine Gemeinschaft, durch die trotzdem immer noch ein frischer Wind weht. Das ist eigentlich.
Also kein verstaubter Club.
Nein, um Gottes Willen, also nicht die Augen nach innen, wie eine Basketballmannschaft vorm Spiel, sondern die Augen nach außen mit der Kirche im Rücken. Also gucken, wo sind die Menschen.
Und umso schlimmer wäre es dann vielleicht auch, wenn es Einsparungen geben würde im Sozialbereich bei den Kirchen für das Gemeinwesen? Würde das Gemeinwesen darunter leiden, unter starken Einschnitten?
Gut, die Frage ist natürlich immer bei diesen Einsparungen, ob das nicht auch wieder Kräfte freisetzt. Also wenn der Pastor vor Ort nicht mehr ganz da ist, dann muss die Gemeinschaft ran. Also das ist ja sozusagen auch die Frage, also deswegen finde ich das Abschmelzen von Pastorenstellen gar nicht schlimm. Ich denke, Mensch, die Arbeit kriegen wir auch noch hin, sondern dann wird auch wieder was frei. Dann zu sagen, so wie die Leute sagen, wir müssen die Kirche dann reparieren, wenn sie kaputt ist, es kommt kein Geld mehr von oben, wir haben da nicht mehr die Einrichtung vor Ort, dann müssen wir selber gucken. Und dann entsteht wieder etwas, so wie Phönix aus der Asche oder wie nach Karfreitag kommt Ostern, das ist genau dieser Verwandlungsprozess. Und deswegen habe ich da gar keine Angst davor. Die Frage ist eben vielmehr, wie können wir als Kirche das begleiten? Und da also nicht nur sagen, das ist einfach lästig, wir lassen das los, sondern auch Leute mit auf diesen Weg zu nehmen. Ja.
Der Weg, der ja wahrscheinlich ein recht langer ist, heute Abend kriegen wir ihn nicht zu Ende gedacht. Wir reden aber gleich nochmal weiter darüber, ob die Kirche denn im Dorf bleiben kann, hier auf NDR1 Welle Nord heute Abend. Welle Nord ist hier heute Abend mit der Sendung zur Sache und dem Thema Mitgliederschwund bei den Kirchen. Fast 2 Stunden lang haben wir heute darüber gesprochen. So viele Fragen, die wir zum Teil beantworten konnten, so viele, die noch offen sind. Und eine drängt da ganz besonders. Unsere Sendung heißt ja heute, kann die Kirche im Dorf bleiben? Ja, kann sie?
Ich bin sicher. Also ich bin sicher und ich möchte das auch ganz unbedingt. Also das, wenn wir uns aus dem Dorf und tatsächlich aus dem Dorf, aber auch aus dem Dorf im übertragenen Sinne, also von den Menschen zurückziehen, dann finde ich, können wir auch nach Hause gehen. Also wir müssen bei den Leuten bleiben, bei den Feuerwehren, bei den Schulen, bei den Landfrauen, bei den Sportvereinen, bei den Kommunen und so weiter. Alles, was Dorf ausmacht. Und für mich heißt Dorf hörbare, erreichbare Nähe. Man kennt sich, man spricht miteinander.
Und ich als Städter? Was ist mit mir?
Ja, deswegen sage ich Dorf auch im übertragenen
okay.
Sinne.
Also,
die Stadt ist ja eigentlich auch nur ein Dorf.
Wollen also. Wir sicher gehen, gut. wenn wir uns jetzt in 10 Jahren hier wieder treffen, was meinen Sie? Hat sich der Abwärtstrend verlangsamt? Ist er vielleicht sogar gestoppt? Vielleicht sogar umgekehrt? Wie sieht das aus?
Ich fürchte nicht. Also der Schrumpfungsprozess geht ja schon so viele Jahrzehnte, wenn man nicht sogar mittlerweile von fast einem ganzen Jahrhundert sprechen muss, dass es da wenig Grund gibt, davon auszugehen, dass dieser Schrumpfungsprozess nicht sehr stetig und konstant weitergeht. Es gibt zwar immer wieder so bei den Austrittszahlen so Wellen, aber auf die lange Sicht hin ist das ja eigentlich auch ein sehr stetiger, allmählicher Prozess, der auch nicht rasant geht, aber doch sehr kontinuierlich weiter. Und dafür würde ich jetzt auch für die nächsten 10 Jahre ausgehen. Muss man mitrechnen.
Ja, wobei nochmal die Idee vom Anfang ja heißt, dass wir nicht mehr die Mitglieder haben, heißt nicht mehr, dass es keine Kirche mehr gibt und auch nicht, dass die Kirche nicht bedeutsam sei. Also vor 100 Jahren gab es noch Staatskirche, insofern sind wir, finde ich, schon mal ein Stück weiter. Und was der nächste Schritt ist, das wäre nochmal zu erforschen und vor allen Dingen mutig anzugehen. Aber ich glaube, die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die gibt es auch noch in 100 Jahren. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber das ist das, worauf es ankommt. Der ganze Rest ist Gestalt.
Und wie wir das gestalten können vor allen Dingen.
Genau.
Jetzt sprachen Sie gerade die Bedeutung der Kirche an, Herr Fehling. Ist denn die Kirche auch vor dem Hintergrund der schrumpfenden Mitgliederzahlen noch legitim als Spiegel der Gesellschaft vielleicht? Darf sie sich überhaupt noch so sehen?
Als Spiegel der Gesellschaft, ich finde, sie ist eine Zuhörerin, eine Ratgeberin der Gesellschaft. Wenn wir tatsächlich mal in 40 Jahren dort sind, wo die Studie sagt, ist immer noch 1/4 der bundesdeutschen Bevölkerung Mitglied der Kirche. Also wir sind dann immer noch der größte Verein sozusagen. Darauf möchte ich mich aber gar nicht ausruhen. Das ist für mich gar kein Trost. Es geht für mich um was anderes. Es geht für mich um die persönliche Gottesbeziehung, wenn ich das mal an dieser Stelle so fromm sagen darf.
Ein bisschen Frömmigkeit dürfen wir uns, glaube ich, erlauben. was ist denn zum Beispiel ein Grund, doch wieder in die Kirche einzutreten? Herr Paar, Sie als Pastor in Sülfeld, vielleicht machen Sie einfach mal Werbung.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich ermutige Leute, wenn sie zu mir kommen, eine schöne Trauung erlebt haben oder jetzt Konfirmation stehen an, das kommen Verwandte, die dann sagen, Mensch, ich gehöre zwar nicht mehr der Kirche an, das war aber ganz toll. Ich würde nie sagen, jetzt müssen Sie eintreten. Wofür ich werbe, ist dann, gucken Sie, was wir machen. Also da wird nicht von oben missioniert, da ist auch nichts verstaubt. Da schauen wir, wie gehen wir mit dem Geld um. Und wenn Sie sagen, das, was ich auch in meiner Person gemeinsam mit anderen zum Beispiel für Ihre Jugendlichen mache, Sie stellen Mittel zur Verfügung, die mit denen ich bezahlt werde, mit denen wir dafür sorgen, dass Menschen betreut werden, mit denen ich in Begegnung komme, die dafür keinen Cent zahlen müssen. Schauen Sie das vor Ort an. Und wenn Sie dann denken, das ist in guten Händen, und da wird tatsächlich sozusagen die Beziehung mit Gott oder der persönliche Glaube zum Wachsen gebracht. Und wenn sie dann sagen, ja, das unterstütze ich, dann kommen sie zu mir, wir setzen uns beisammen und wir unterhalten uns. Es gab jetzt auch von Erik Füge so diese 5 Gründe, in die, warum man doch in der Kirche bleiben soll. A und O ist sicherlich immer die Frage, glaube ich an Gott und glaube ich an Gott auch in der kirchlichen Gestalt? Also sagen, sind diese Rituale, die Tradition, ist es für mich hilfreich oder nicht? Und für mich ist der Mensch auch als Gotteskind genauso wertvoll, wenn er nicht Mitglied der Kirche ist. Und da begleite ich ihn. Und dann kommt vielleicht der Punkt, wo er sagt, ich entscheide mich auch zu so einer großen Institution. Ich werbe dafür, weil ich mit der Kirche groß geworden bin. Die Kirche war für mich tatsächlich wie eine Familie, hat mir den Raum geschenkt, mich zu entwickeln, mich zu fördern, auch mit mal mir den Spiegel vorzuhalten. Und ich bin der ich bin durch die Kirche. Und das erzähle ich den Leuten und sage, das war nicht immer gleich sichtbar. Und da auch sich selber und auch der Kirche die Chance zu geben, dafür werbe ich. Und dann steht vielleicht ein Eintritt am Ende oder Scheitelpunkt eines Weges.
Ja. Und ganz im Gegensatz zu Ihnen hat sich jemand gemeldet, der in einem total kirchfernen Umfeld groß geworden ist. Das schreibt er von sich selber, Jan Behren, hier aus Kiel. Und er fragt, müsste Kirche nicht viel mehr mit Religionslehrern zum Beispiel kooperieren, um eben da Glauben und Kirche miteinander in Verbindung zu bringen?
Ja, Religionslehrer, auch die Pastorinnen und Pastoren, die Konfirmandenunterricht geben, sind oft Identifikationsfiguren. Und es hat mal einer gesagt, tragt die Kirche so zu den Leuten, dass die sagen, das will ich auch. Also das wovon du strahlst, wovon du erzählst, was dich freut, da will ich dazugehören. Ich glaube, so kann es gehen. Und da sind gerade die vielen Menschen, die außerhalb der Pastorinnen und Pastoren noch arbeiten, ganz, ganz wichtige Multiplikatoren.
Anfang vergangener Woche ist die Studie der Uni Freiburg rausgekommen, die eben nochmal schwarz auf weiß gezeigt hat, die Kirche schrumpft und das wird sie auch bis 2060 tun, drastisch. Aber hier in der Runde hat das nicht für Panik gesorgt, ganz offenbar, sondern vielmehr ist es ein Weckruf, ist es als Weckruf verstanden worden. Die Kirche scheint da viel Arbeit vor sich zu haben. Ob die Kirche wirklich im Dorf bleiben kann, das werden wir sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das war unsere heutige Sendung zur Sache, zum Thema. Kann die Kirche im Dorf bleiben und die ganzen Folgen der Kirchenaustritte? Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und vielen Dank, dass Sie bei mir hier im Studio waren. Propst Erich Fehling aus Preetz, Dr. Manuel Franzmann vom Pädagogischen Institut der Christian-Albrechts-Universität und auch Pastor Steffen Paar aus Sülfeld. Wenn Sie am Radio unsere komplette Sendung nochmal in Ruhe nachhören wollen, dann können Sie den Podcast im Internet downloaden und auch sonst finden Sie alle Informationen rund um die Zur-Sache-Sendung im Netz unter ndr.de/sh. Weiter geht es an diesem Sonntagabend. Ich wünsche Ihnen eben einen schönen Sonntagabend. Ich bin Ulrike Drevenstedt.
Zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Nur auf NDR 1 Welle Nord.